So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte dann, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die öffentliche Anhörung und darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und begrüße zunächst alle anwesenden Damen und Herren Sachverständigen. Und bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Familien steuerlich stärken. Von der Kinderbetreuung bis zur Seniorenpflege. Das ist die Bundestagsdrucksache 20/11620. Sobald Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Ministerialdirektor Dr. Weiz begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 15.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe Die Linke erhalten ein Zeitfenster von 5 Minuten, wenn sie denn dann da sind. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir zu melden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet und an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon nicht bereits vor dem Redebeitrag zu verwenden. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, untersagt sind. Dann wollen wir auch mit der Anhörung beginnen. Und wir beginnen mit der Fraktion der SPD. Kollege Schröder, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank an alle Sachverständige, dass Sie heute zu uns gekommen sind und uns Rede und Antwort stehen. Ich möchte anfangen mit Frau Schwab vom Zukunftsforum Familie e.V. und falls Sie noch Zeit lassen, ich weiß nicht, wie weit Sie ausholen werden jetzt, könnte man die Frage auch dem DGB weitergeben, aber fühlen Sie sich frei, erstmal soweit das auch zu beantworten, wie Sie dazu auch Zeit brauchen. Wir haben ja heute einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion, Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzubekommen. Ich glaube, da treffen wir uns eigentlich weitgehend. Die Frage ist natürlich dann immer, wie macht man das? Sie sind steuerliche Maßnahmen. Die steuerliche Forderung adressiert. Meine Frage ist die, halten Sie die von der CDU-CSU vorgeschlagenen Steuererleichterungen für eine geeignete Vorgehensweise zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Welche Maßnahmen sind nach Ihrer Auffassung für eine Verbesserung der Vereinbarkeit noch erforderlich oder wären Sie bessere Maßnahmen als die, die vorgeschlagen sind?
Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Ja, wir sind ganz nah beieinander. Wir wollen ja Vereinbarkeit in der Familie stärken. Allerdings sehe ich die vorgeschlagenen Steuererleichterungen nicht als geeignet an, weil damit nur ein Teil der Familien erreicht wird. Das heißt, die Vorschläge im Antrag sind kein umfassendes Konzept zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Von den Vorschlägen profitieren insbesondere Familien mit hohen Einkommen, die diese zusätzliche Förderung eigentlich gar nicht unbedingt nötig haben, im Gegenteil zu Familien mit niedrigen Einkommen. Möchte man wirklich ernsthaft alle Familien eine Verbesserung von Vereinbarkeit erforderlich oder zugänglich machen, dann ist vor allem erstmal die Abschaffung des Ehegattensplittings notwendig, weil wenn man Frauen in den Arbeitsmarkt integrieren möchte, dann sollte man diese Maßnahme, die nachweislich entgegenwirkt, abschaffen. Zusätzlich brauchen wir einen Ausbau von Kinderbetreuung und Pflegedienstleistungen. Und wenn die Eltern oder Erwachsenen arbeiten sind, dann müssen die Kinder und älteren Pflegebedürftigen untergebracht werden. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen. Dazu zählt auch ein Equal Pay, das heißt die Schließung des Gender Pay Gaps und auch eine Aufwertung der frauenkonnotierten Berufe. Und wir müssen die Wiedereinstiegsmöglichkeiten, die durch die Unterbrechung von Sorgearbeit geschehen sind, vereinfachen und auch die Brückenteilzeit reformieren, damit auch Frauen, die vor allem in kleineren Unternehmen arbeiten, davon profitieren können. Auch unsere Arbeitswelt muss familienfreundlicher werden. Da brauchen wir zum einen flexible Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitkonten, Jobsharing sind Möglichkeiten oder Doppelspitzen. Und last but not least, wir brauchen die Einführung einer echten Kindergrundsicherung. Und dann nehme ich Abstand von dem, was zurzeit im Parlament diskutiert wird. Das hat mit einer echten Kindergrundsicherung leider nicht mehr viel zu tun. Das heißt, eine echte Kindergrundsicherung ist eine Leistung für alle Kinder. Sie ist sozial gerecht ausgestaltet, fördert anders als jetzt Familien mit kleinen Einkommen mehr und sie verhindert verdeckte Armut. Und die Höhe muss natürlich auch entsprechend berechnet werden.
Danke. Dann Herr Didier, oder?
Ja, vielen Dank. Ich hätte mir bei diesem Antrag eigentlich, also es ist klar, ein Antrag der Opposition hat natürlich in gewisser Hinsicht erstmal so einen proklamatorischen Charakter und hat nicht den Anspruch, jetzt schon einen Gesetzestext hieb- und stichfest zu formulieren, dass man nur genau sagen kann, was ist unter den verschiedenen Maßnahmen im Einzelnen zu verstehen. Aber wo ich unter Nummer eins dann drüber gestolpert bin, und leider hat der Antrag ja keine Begründung, wo das vielleicht nochmal näher ausgeführt würde, ist, dass hier zum einen die familiennahen Dienstleistungen die bisherigen haushaltsnahen Dienstleistungen ersetzen sollen. Und da mag man sich vielleicht was drunter vorstellen können, inwieweit sich familiennahen von haushaltsnahen Dienstleistungen unterscheiden, beziehungsweise wo sie identisch sind. Aber letztlich bleibt das sozusagen das Geheimnis der Verfasser. Und das wäre natürlich wichtig, um so eine Maßnahme, die ja ziemlich weitgreifend ist, die ja ziemlich grundlegend ist, auch ein bisschen besser ermessen zu können. Insofern ist manches aus meiner Sicht erstmal gar nicht so wirklich zu bewerten. Das halte ich einesteils für eine Schwäche. Andererseits finde ich es gut, auch unter Punkt 1, dass man sich der Frage der geringfügigen Beschäftigung im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen stellt. Aber auch das kann man hier so verstehen, als ob das ersatzlos, als ob es die Möglichkeiten, die wir bisher da haben, ersatzlos gestrichen werden sollten zugunsten dieses Abzugsbetrages. Und da ist mir auch wiederum nicht klar, wie das eine, wie der Abzugsbetrag auf das andere, sage ich mal, adäquat reagieren soll. Wenn wir beispielsweise, wenn das dazu führen sollte, dass wir das Haushaltscheckverfahren abschaffen. Das Haushaltscheckverfahren ist ja ein Verfahren, das geschaffen wurde, um die Anmeldung von solchen Beschäftigungsverhältnissen zu erleichtern, um aus der Schwarzarbeit rauszukommen. Auch wenn wir aus gewerkschaftlicher Sicht haben, wir eine Vielzahl an Kritikpunkten am Minijobsystem und würden da gerne raus. Aber das gewissermaßen.
Herr Didier, ich muss Sie leider unterbrechen.
Ah ja, danke.
Aber Sie haben bestimmt noch mal die Möglichkeit. Dankeschön.
Dankeschön.
Dann für die CDU-CSU-Fraktion Frau Kollegin Tillmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Auch von mir einen schönen guten Tag. Wir sind hier im Finanzausschuss, deshalb befassen wir uns mit den steuerlichen Themen, die Familien betreffen. Da kann man über den Pay Day diskutieren, aber da sind wir halt nicht für zuständig. Deshalb würde ich gerne meine ersten Fragen an Frau Emmelmann und Herrn Dantengraber vom Deutschen Familienverband und vom Familienbund der Katholiken stellen. Sie sind in allem frei, aber bitte beziehen Sie sich auf das, was uns hier auch tatsächlich betrifft, nämlich die Besteuerung. Wir haben uns in dem Antrag versucht, breiter aufzustellen, und zwar nach oben und nach unten, sage ich mal, als Sandwich-Generation. Wir merken, dass die Betreuung von Eltern oder Großeltern ähnliche Voraussetzungen für arbeitende Kinder bietet wie die Betreuung von Kindern. Deshalb wollen wir das breiter aufstellen, die haushaltsnahen Dienstleistungen. Und das Zweite, wir merken natürlich bei allem, was man steuerlich fördert, dass aufgrund der Progression der eine mehr und der andere weniger profitiert. Deshalb wollen wir dauerhaft auf Steuerabzugsbeträge wechseln. Und wenn Sie das vielleicht, diese beiden Bemerkungen in Ihren Anmerkungen mit berücksichtigen und mit beurteilen, wie Sie das halten, wäre ich Ihnen dankbar.
Bitte, Frau Emmelmann.
Ja, danke, Frau Abgeordnete. Danke für die Einladung. Wir unterstützen Ihren Antrag. Wir finden Ihren Antrag spannend. Wir finden ihn wichtig. Und zwar mal jenseits aller Einzelbeurteilungen finden wir ihn wichtig, weil er endlich wieder Schwung bringt in die Diskussion über die steuerliche Entlastung von Familien. Für uns vom Deutschen Familienverband muss die steuerliche Entlastung erstmal vorgehen. Und danach können wir gucken, wenn die Familien keine Steine in den Weg legen, wenn wir ihnen nichts abnehmen von dem, was sie selbst erwirtschaften, dann können wir gucken, was brauchen sie noch weiter. Aber erstmal müssen wir auf die steuerliche Entlastung gucken. Und da müssen wir ganz und vor allem auf den allgemeinen Familienleistungsausgleich gucken, auf das den Kinderfreibetrag und das Kindergeld. Ich sage das jetzt mal so, Sie hatten ja eher so auch nach den weiteren Maßnahmen gefragt, wo eben der Abzug verändert werden soll. Aber noch darüber und davor muss man gucken, wie kriegen wir den allgemeinen Familienleistungsausgleich gut verbessert. Und da gebe ich jetzt, ohne da jetzt weit einzusteigen und dann auch meinem Nachredner die Zeit wegzunehmen, da gebe ich jetzt im Moment nur auf den Weg von unseren Familien Kinderfreibetrag deutlich hoch. CDU hat da eine gute Linie Richtung Gesamtkinderfreibetrag, also alle Kinderfreibeträge auf die Höhe des Grundfreibetrags für Erwachsene und Kindergeld deutlich hoch. Und zwar so, dass gekoppelt ist an die maximale steuerliche Entlastungswirkung vom Freibetrag. Jetzt kurz zu der Frage dieser Umstellung der Abzugsbeträge. Das ist, also Sie gehen ja da verschiedene Wege. Einmal ist etwas, was schon ein Abzug von der Steuerschuld ist, nämlich diese neuen familiennahen Dienstleistungen. Dann gibt es einen Abzugsbetrag, der bislang eine Sonderausgabenberücksichtigung ist. Also da ist tatsächlich ja ein Wechsel von einem Abzug von der Steuerbemessungsgrundlage auf einen Abzug von der Steuerschuld. Da sehen wir noch ein bisschen Klärungsbedarf, damit die Familien das für sich auch durchrechnen können. Also bislang ist es ja so, wir haben teilweise Familien, die Sonderausgabenabzug und auch haushaltsnahe Dienstleistungen, also zwei unterschiedliche Abzugsbeträge, absetzen können für verschiedene Formen der Kinderbetreuung. Da möchten wir einfach noch ein bisschen mehr wissen. Vom Grundsatz her ist es ein richtiger Weg zu sagen, wir gehen vom Einkommen weg und wir hängen die Entlastung daran, was wird ausgegeben. Wenn wir beide oder wir alle ehrlich sind, ist natürlich auch da noch ein gewisser Einkommensbezug, weil ja auch die Ausgaben sich natürlich ein bisschen vom Einkommen speisen. Aber lassen wir das dahingestellt. Also da bräuchten wir ein bisschen noch weitere Klärungen. Jetzt ist die Frage die, also auch die Großeltern, auch Großeltern, die sich ja dann auch in diese neuen familiennahen Dienstleistungen einbeziehen wollen, das finden wir auch einen guten Weg. Da ist jetzt wichtig zu bedenken, dass natürlich, das mache ich mal an den Großeltern fest, das ist so eine charmante Idee und wir finden die gut, aber da sieht man natürlich, es ist ja eigentlich ein Trauerspiel, wenn es junge Familien gibt, sei es Alleinerziehende, sei es Mädchen mit mehreren Kindern, die könnten keine Kinder mehr bekommen, wenn Oma und Opa nicht finanziell helfen. Das ist an sich ein Trauerspiel. Ich denke, jenseits aller Ziele, die wir sonst haben, sind wir da einig. Daher braucht natürlich die Politik auch noch einen Blick, und die Union hat ja da auch gute Ideen, einen Blick darauf, wie können wir die unterstützen, diese jungen Familien finanziell. Und was ich noch mitbringen soll von unseren Familien, ist die Bitte, machen Sie es so einfach wie möglich. Ich will nicht darauf eingehen, alle nicken. Ich glaube, alle wissen es. Danke.
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Müller, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich auf diese Anhörung tatsächlich, weil es um ein wichtiges Thema geht, nämlich Unterstützung von Familien. Und ich habe es schon in der ersten Lesung gesagt, auch wenn wir vieles an dem Antrag vielleicht auch kontrovers finden können, zumindest kann ich zugestehen, hier ist auch mal out of the box gedacht. Hier sind auch neue Vorschläge. Und deswegen freue ich mich auf die Erkenntnisse, die wir hier in dieser Anhörung gewinnen. Für uns ist Familie immer da, wo Kinder sind. Deswegen geht meine erste Frage auch an Frau Hoheisel vom Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter. Und zwar, der Antrag sieht ja vor, die Absetzbarkeit familiennaher Dienstleistungen auch auf Großeltern zu erweitern. Teilen Sie die Einschätzung, dass dies insbesondere Alleinerziehende entlastet, beziehungsweise anders gefragt, was würde Alleinerziehende denn steuerrechtlich gut unterstützen?
Bitte, Frau Hoheisel.
Ja, danke für die Einladung und für das Wort. Genau, die Idee oder der Vorschlag, haushaltsnahe Dienstleistungen auf Großeltern auszuweiten. Erstmal finde ich es positiv, dass im Antrag quasi ja auch eine stärkere soziale Komponente verankert ist, dadurch, dass quasi Abzugsbetrüge von der Steuerschuld eingeführt werden sollen, was ja Familien kleinen und geringen Einkommen stärker entlastet als die jetzigen Freibeträge. Das finden wir erstmal grundsätzlich gut. Und auch, dass Sie explizit was für Alleinerziehende machen wollen. Gleichwohl haben wir im Verband überlegt, was machen eigentlich Großeltern? Wir haben es so ein bisschen ungehört. Und da kam eher die Antwort, Großeltern unterstützen durch Zeit, wenn das möglich ist. Also wirklich auch Betreuung zu übernehmen und Betreuungslücken zu schließen, die es gibt. Und wenn es darum geht, auch Geld zuzuschießen, ist es eher für das Kind was zu ermöglichen. Also eine größere Anschaffung oder was ich, den Musikunterricht zu bezahlen, also Hobbys zu unterstützen und Teilhabe. Das jetzt Großeltern haushaltsnahe Dienstleistungen für ihre alleinerziehenden Kinder bezahlen, haben wir nicht so gehört. Von daher fragen wir uns, wie groß eigentlich die Zielgruppe quasi dieser Maßnahme wäre, und haben die Vermutung, dass sie zumindest bei Alleinerziehenden eher klein ist. Und um beim Steuerrecht zu bleiben, wir würden eine Maßnahme präferieren, die wirklich eine große Gruppe von Alleinerziehenden unterstützen kann, die auch im Koalitionsvertrag verankert ist und zu der sich auch die Union positiv geäußert hat, nämlich eine Steuergutschrift für Alleinerziehende einzuführen. Und wir haben jetzt ja schon das Jahressteuergesetz und das Steuerfortentwicklungsgesetz. Die Steuergutschrift ist nicht drin. Und wir hoffen sehr, dass sich noch ein Gesetz finden wird, wo sie mit reinkommt und umgesetzt wird. Eine Steuergutschrift wäre ja zunächst einmal ein Absetzbetrag von der Steuerschuld, wovon vor allem Alleinerziehende mit mittleren Einkommen profitieren würden, die Steuern zahlen. Wir als FAM verstehen darunter auch eine tatsächliche Gutschrift, also eine Negativsteuer, wenn die Steuerschuld geringer ist als die Steuergutschrift. Davon würden auch Alleinerziehende mit geringem Einkommen profitieren. Und diese Weiterentwicklung wäre eine echte Verbesserung für Alleinerziehende, für viele Alleinerziehende und auch ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit. Also Alleinerziehende zahlen ja bei vergleichbaren Einkommen immer höhere Steuern als ein Ehepaar, also Thema Splitting. Und trotz der typischen Mehrbelastung, die sie im Alltag haben. Und laut OECD ist die Steuerbelastung Alleinerziehende in Deutschland besonders hoch. Die liegt bei 28,4% Steuerlast. International liegt sie bei Alleinerziehenden bei 16,6% und ist damit fast so hoch wie der internationale Durchschnitt der Steuerbelastung von Paaren. Also das heißt, da muss Deutschland tatsächlich auch einfach besser werden durch eine geringere Steuerbelastung von Alleinerziehenden. Da wir ja immer alle vor dem Hintergrund auch knapper Kassen diskutieren und teilweise auch denken, eine kostenneutrale Umsetzung der Steuergutschrift kommt für uns nicht in Frage. Das ist eine Verschlechterung. Ach, da lacht die FDP. Denn also eine kostenneutrale Finanzierung, also ist ja das, was dann mal so gedacht wird, wäre natürlich eine Verschlechterung von einzelnen Gruppen von Alleinerziehenden, also von denen, die jetzt ein gutes Einkommen haben und die maximale Entlastungswirkung haben. Wir sind der Auffassung, dass die Steuergutschrift sich an der maximalen Entlastungswirkung profitieren sollte. Das sind jetzt 2028 Euro. Und alles andere wäre eine Umverteilung unter Alleinerziehenden, die zur Verschlechterung führt und jetzt nicht dem quasi nicht dem Ziel gerecht würde, eine Verbesserung für Alleinerziehende zu finden und auch mehr, hin zu mehr Steuergerechtigkeit zu kommen. Ein weiteres geübtes Argument ist ja nicht nur zu teuer, sondern auch zu aufwendig, was dann manchmal herangezogen wird. Und da denken wir, dass eine Umsetzung einer Steuergutschrift gar nicht aufwendig wäre. Das kann ja bei den Finanzbehörden bleiben. Also man kann ja unterjährig dann mit dem Lohnsteuerabzug quasi das berücksichtigen. Und wenn man tatsächlich eine Auszahlung hätte, dann müsste man das mit der jährlichen Einkommensteuerveranlagung quasi dann, da müsste dann da zum Tragen kommen. Also und, das hat uns eine Steuerberaterin aus dem Verband mit auf den Weg gegeben, durch die Energiepreispauschale gibt es da bereits ein gutes Beispiel. Also wenn die Arbeitgeber das nicht ausgezahlt haben, gab es trotz quasi null Steuer eine Auszahlung durch die Finanzbehörden. Das heißt, es ist ein bewährter Praxispunkt.
Vielen Dank. Dann für die Fraktion der FDP, Kollege Herbrand.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die heute hier uns zur Verfügung stehen. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Kambeck vom Deutschen Industrie- und Handels, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der Antrag, Herr Kambeck, fokussiert ja ohne Zweifel einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Bereich in unserem Land, nämlich die steuerliche Berücksichtigung von Familien. Sie waren als Experte in der Kommission zum Thema bürgernahe Einkommensteuer. Und da würde mich im Allgemeinen mal interessieren, welche übergeordneten Entwicklungsbereiche Sie denn da ausgemacht haben in Deutschland, um Familien in Deutschland zu entlasten, möglicherweise auch andere Punkte als die hier im Antrag aufgeführten, um Familien auch nachhaltig und substanziell zu stärken. Und im Speziellen würde mich interessieren, welche konkreten Maßnahmen Sie dann auch für geeignet und umsetzbar halten, steuerlich entlastend auf Familien zu wirken.
Bitte, Herr Dr. Kambeck.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Brandt, für die Frage. Sie haben gesagt, wir sind hier heute hingekommen, um ein gesellschaftlich wichtiges Thema zu besprechen. Das ist absolut richtig, aber es ist auch ein wirtschaftlich wichtiges Thema, weshalb ich hier sitze für die Deutsche Industrie- und Handelskammer, weil das Thema Fachkräfte und insgesamt Arbeitskräftesicherung hier eine ganz große Rolle spielt. Und da spielen natürlich auch die steuerlichen Anreize für Familien eine große Rolle, weil die Erwerbstätigkeit insbesondere von Frauen aus unserer Sicht sehr viel mehr intensiver gestärkt werden sollte, damit eben das Erwerbspotenzial, das Deutschland durchaus ja hat, auch zunehmend oder stärker ausgeschöpft werden kann. Herr Brandt, Sie haben die bürgernahe Kommission, bürgernahe Einkommensteuer erwähnt. Da sind wir kritisch umgegangen mit dem ersten Punkt, der von der Union gefordert wird. Ich will vielleicht vorab noch sagen, wurde schon erwähnt, die Union hat es ja unter den Vorbehalt der Finanzierung gestellt. Das finde ich sehr löblich und sehr gut, dass das ein erster Satz ist. Das zeigt ja, dass man da entsprechende Sensibilität entwickelt hat, finde ich sehr gut. Der erste Punkt, die Einführung eines steuerlichen Abzugsbetrags für familiennahe Dienstleistungen, hat einen kritischen Punkt, nämlich die Definition der familiennahen Dienstleistungen. Die Expertenkommission hat sich insgesamt kritisch mit dem Paragraph 35a beschäftigt. Das hat ja drei Elemente, die haushaltsnahen Dienstleistungen, dann die Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen der haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung und die Handwerkerleistungen. Und allesamt wurden in der Kommission kritisch betrachtet, weil man hier verschiedene Abgrenzungsprobleme hat. Man hat also Definitionsprobleme, da die entsprechenden Bemessungsgrundlagen auch zu finden oder Grundlagen, die die Höhe dann fixieren. Dann hat man das kritisch gesehen, dass es im Grunde genommen mehr doch sich um eine Subvention handelt, die verschiedene Probleme hat, nicht nur die Abgrenzungsprobleme, auch gäbe es Vollzugsdefizite. Da haben dann die Wissenschaftler in der Kommission für die entsprechende Empirie auch gesorgt, die das ganz gut zeigen hat können. Die Steuerbefolgungskosten sind hoch für beide Seiten, sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für die Verwaltung, die letztlich solche haushaltsnahen Dienstleistungen oder dann familiennahen Dienstleistungen sich anschauen muss. Insgesamt sehen wir das trotzdem aber so, dass der Antrag Punkt 1, dass der sinnvoll ist. Man muss es nur gut machen, indem man eben vermeidet, dass es ein ganz weites Feld von Abgrenzungsproblemen gibt. Damit muss man sich beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht zuletzt muss man sich auch damit beschäftigen, welche finanziellen Mittel da eingesetzt werden müssen. Das spielt wie immer eine große Rolle, wenn man über alternative Verwendungen für Familien denkt. Das wäre ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt betrifft, auch schon angesprochen, die Einführung eines steuerlichen Abzugsbetrags. Da ist es so, das teile ich nicht ganz, was bis jetzt gesagt wurde. Der steuerliche Abzugsbetrag ist ja so, der gehört in der Tat nicht in die Steuerschuld, sondern in die Bemessungsgrundlage. Das ist auch richtig aus unserer Sicht. Für viele andere Leistungen beim Kinderfreibetrag ist das ohne Zweifel so. Es geht ja darum, dass ein bestimmtes Einkommen, das erzielt wird, per Verfassung nicht zur Verfügung stehen soll, für einen staatlichen Zugriff dieses Einkommen zu besteuern. Und das kann man nur regeln, indem man es von der Bemessungsgrundlage ausnimmt. Also insofern hier auch eine Zustimmung. Die Expertenkommission hat schon auch gesehen, dass dieser Sonderausgabenabzug beziehungsweise die Paragraph 10 ist das ja eine Einkommens für die Kinderbetreuung, dass der auch aus Vereinfachungsgründen schon eingeführt wurde. Also das muss man auch noch mal sagen. Unsere Aufgabe in der Kommission war ja, die Vereinfachungstatbestände rauszuarbeiten. Das ist in dem Fall, haben wir keinen besseren Vorschlag gehabt. Insofern, dieser Abzugsbetrag, das würden wir unbedingt unterstützen. Aus Sicht des Arbeitsangebots ist in der Tat auch beim dritten Punkt, was die Großeltern anbetrifft, einzubeziehen. Auch das kann man sicherlich geschickt machen. Da spricht nichts dagegen. Vielleicht als letzten Punkt die Arbeitgeberleistungen. Natürlich für viele wichtig, die auch für die unter 14-Jährigen zu zahlen. Das wäre aus unserer Sicht ebenfalls positiv, dieser Punkt. Auf andere gehen wir vielleicht noch ein in der Kürze. Aber das sind die Punkte, die wir unterstützen. Beim ersten Punkt sehen wir es etwas kritisch, weil entsprechende Abgrenzungsprobleme da vorhanden sind.
Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Kollege Stöber, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Von mir auch herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses wichtige Thema. Wir finden die Vorschläge, die CDU unterbreitet hat, durchaus zielführend, wenn auch aus unserer Sicht nicht ausreichend. Das heißt, in der Höhe nicht ausreichend. Ich denke, bei 12 Milliarden Mehreinnahmen zum 31. August hätten wir bestimmt noch mehr Luft für noch weitergehende Maßnahmen in der Richtung. Meine Frage richtet sich an den Herrn Haul vom Bundesverband Lohnsteuerhilfe. Und zwar zwei Fragen. Einmal, Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Sie insbesondere die Erhöhung der Kinderfreibeträge und des Kindergeldes nicht für ausreichend betrachten. Haben ja auch eine Tabelle beigefügt, wo ja sich eine Differenz ergibt zum Existenzminimum zu den Kinderfreibeträgen von rund 20% oder rund 2.500 Euro. Das wäre die erste Frage. Wo sehen Sie da noch Reserven? Und die zweite, das betrifft ja wahrscheinlich Ihre Beratungsstellen leider, würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen Sie gesammelt haben bei der bisherigen Handhabung des 35a, also haushaltsnahe Dienstleistungen, insbesondere wenn es darum geht, diese Aufwendung auch gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen.
Bitte, Herr Rauheft.
Ja, vielen Dank für die Fragestellung. Zu den Kinderfreibeträgen vertritt unser Verband ja seit langem die Auffassung, dass der Maßstab das allgemeine Existenzminimum sein sollte und damit also keine Differenzierung beim Existenzminimum zwischen Erwachsenen, zur Begrifflichkeit gleich noch was, und Kindern vorgenommen wird. Wir haben ja, um das zu lösen, muss man sicherlich mal insgesamt auch sich die Berechnung des Existenzminimums für Kinder, was die ja eine Dreiteilung derzeit beinhaltet, mit drei Altersgruppen vornehmen. Aber man merkt an vielen Stellen immer wieder, dass es nicht sachgerecht ist. Am deutlichsten wird es, wenn man sich volljährige Kinder anschaut, wenn diese aus der Kinderförderung herauswachsen vom Alter her, aber weiterhin unterstützungsbedürftig sind. Also beispielsweise ein 26-jähriges Kind, das eben noch nicht wirtschaftlich selbstständig ist, noch studiert oder eben zuvor eben nicht wirtschaftlich selbstständig ist, aber ein Ausbildungstatbestand oder ein anderer Berücksichtigungstatbestand nicht mehr vorliegt, dann kommen wir bei den Eltern ja steuersystematisch in den Anwendungsbereich des 33a Absatz 1 Unterstützungsleistung. Und wenn das Kind eben kein eigenes Einkommen hat, habe ich dann sofort den Abzugsbetrag des Existenz in Höhe des Existenzminimums Grundfreibetrag. Das heißt also, ich springe dann sofort von dem zuvor niedrigeren Kinderfreibetrag zum höheren Grundfreibetrag. Und ohne dass sich da am Tatbestand selbst was ändert, Beispiel eben studierendes Kind, da hat sich ja nichts geändert und plötzlich können die Eltern einen wesentlich höheren Betrag geltend machen, wenn nicht das Kindergeld vorher schon zu einer höheren Kompensation geführt hat. Also das, daran merkt man, dass es nicht rund ist, und deshalb plädieren wir dort für eine Heranführung an das allgemeine Existenzminimum. Zu den Freibeträgen selbst, da haben wir ja die Problematik, dass wir eben zwei haben. Das ist ja auch schon mal von einer anderen Sachverständigen genannt worden. Und wir haben eben auch hier einen Betreuungsfreibetrag und dieser oder Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf, der aufgrund der Rechtsprechung mal deutlich angehoben wurde und eigentlich erst so richtig zum Tragen kam, also verfassungsrechtlich geboten, der aber nicht regelmäßig oder teilweise, muss man es klar sagen, gar nicht untersucht wird, was die Höhe betrifft. Er wird im Existenzminimumsbericht in der Regel nur nachrichtlich erwähnt. Und weil er nicht regelmäßig angepasst wird, kommen wir letztlich sowohl absolut als auch relativ immer weiter zu einer größeren Diskrepanz zwischen Grundfreibetrag und Kinderfreibeträgen in Gänze zusammengenommen. Und das muss man an der Stelle mal aufrollen. Sie fragten dann noch nach Erfahrung beim 35a. Da muss ich sagen, es läuft. Also es ist, wir können da jetzt keine größeren Probleme feststellen. In bestimmten Fällen werden ausgesteuert aus dem Grund des Risikomanagements und dann werden die entsprechenden Belege eingereicht. Mit Elster können wir es digital machen. Das ist ja bei uns in Anwendung natürlich der Regelfall. Ja, und dann kann das entsprechend vom Finanzamt bewertet werden. Also insofern kann ich da jetzt von keinen negativen Erfahrungen berichten.
Vielen Dank. Dann für die SPD Frau Kollegin Heiligenstadt, bitte.
Ja, nehme ich den. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank erst einmal, dass Sie heute auch alle in Präsenz da sind und deshalb gleich vorausgeschickt eine kleine Entschuldigung meinerseits. Ich muss um 15 Uhr zu einem dringenden anderen Termin. Das soll keine Missachtung Ihrer Anwesenheit sein. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Ahner vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Wie schätzen Sie das ein? Können durch die vorgeschlagenen Steuererleichterungen über die klassische Kernfamilie hinaus auch andere Familienformen, zum Beispiel Patchwork mit unverheirateten Eltern, Alleinerziehende, entsprechend erreicht werden? Oder aber, falls nicht, welche Maßnahmen der Familienförderung halten Sie denn für notwendig, um solche unterschiedlichen Familienformen jenseits von einer klassischen Kernfamilie zu fördern?
Bitte, Frau Dr. Orner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die Einladung und die Frage. Die Frage, wen erreicht man gut mit den vorgeschlagenen Maßnahmen? Also die Maßnahmen richten sich ja nicht per se an bestimmte Familienformen, das meinen Sie auch nicht, sondern richten, oder ist die Frage, wo Sie ankommen, richtet sich viel mehr nach dem Einkommen. Da kann ich viel anschließen an das, was meine VorrednerInnen schon gesagt haben. Es ist aber gleichwohl zu erwarten, aus den Gründen, weil es eben steuerliche Maßnahmen sind, dass bestimmte Familienformen zumindest weniger erreicht werden, deutlich weniger erreicht werden, weil es zum einen erstmal ein bestimmtes Einkommen braucht, um diese beispielsweise Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Und es braucht dann auch ein bestimmtes Einkommen, um von steuerlichen Entlastungen profitieren zu können. Der Bedarf an Unterstützung ist, ja, glaube ich, sind wir uns alle einig, bei allen Familienformen genauso vorhanden wie die wichtigen Aufgaben, die Familien verbringen, was Sie auch im Antrag gut ausgeführt haben. Das alles ist nicht einkommensabhängig. Und insofern ist es schon ein bisschen kritisch, wenn es steuerliche Maßnahmen sind, dass gerade mit Alleinerziehenden oder Mehrkindfamilien, die Armutsrisikoquoten von 41 oder 30% haben, eben Familienformen, schwer erreicht werden, weil das Einkommen einfach fehlt, weil teilweise nur ein Erwachsener dafür Sorge tragen kann, dass das Einkommen auch in den Haushalt kommt. Und gleichzeitig stehen beide Familienformen vor besonderen Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben. Insofern bedarf es anderer Maßnahmen, mindestens ergänzender Maßnahmen, so gut die vorgeschlagenen Maßnahmen im steuerrechtlichen Bereich auch sind. Und auch wenn wir heute im Steuerrecht und im Finanzausschuss sind, ist es wichtig, auf das genaue Gesamtkonzept zu gucken. Gerade Sie fragen nach Familienförderung, die ja nun nicht über die über das Steuerrecht vorrangig erfolgt. Man kann und sollte das Steuerrecht überprüfen, ob es Unterhaltspflichten ausreichend angemessen abbildet über die über das Ehegattensplitting hinaus, ob Alleinerziehende oder wie Alleinerziehende besser noch unterstützt werden. Da spricht sich auch der Deutsche Verein dafür aus. Fragen der Vereinbarkeit sind insbesondere auch über eine verlässliche, bedarfsgerechte, gute Infrastruktur sowohl für Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen wichtig und ganz zentral, aber eben auch Maßnahmen, die zeitliche Möglichkeiten, Wahlfreiheit in dem Sinne auch ermöglichen, wie die Familienstartzeit oder auch Einführung von Familienpflegezeit, Familienpflegegeld. Also es ist ein großes Rad sicherlich, was man da angucken muss und dann aber auch priorisieren muss. Und gerade vor dem Hintergrund der hohen Armutsbetroffenheit bestimmter Familienformen, wie ich es eben schon gesagt hatte, ist eben das System der monetären Leistung insgesamt weiterzuentwickeln. Das ist und bleibt auch für uns als Deutscher Verein ein wichtiges Thema. Da haben wir uns verschiedentlich schon geäußert. Und wenn ich hier einen Punkt noch mal herausgreifen darf, wenn wir Familien nach Familienformen und auch nach verschiedenen Bedarfen in den Lebensphasen bedarfsgerecht fördern oder unterstützen wollen, ist es halt auch wichtig, auf die Bedarfe zu gucken. Und da kann ich gut anknüpfen an die Forderung oder das Vorhaben, die Neudefinition des soziokulturellen Existenzminimums. Gleichzeitig haben wir auch deutlich gemacht als Deutscher Verein, dass wir dringend beispielsweise auf die Bedarfe von Trennungsfamilien noch mal genau gucken müssen, diese bemessen und dann auch berücksichtigen im Steuerrecht, aber vor allen Dingen auch im Unterhaltsrecht oder auch im Sozialrecht bis hin zur Kindergrundsicherung.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU, Kollege Dr. Tim Brucke, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank in die Runde dafür, dass wir mit dem Antrag der CDU-CSU-Fraktion so konstruktiv umgehen. Ich glaube, das wird der Sache und den Familien auf jeden Fall gerecht. Ich möchte Herrn Dandelgraber vom Familienbund der Katholiken die Gelegenheit geben, eine Antwort nachzuliefern, die er am liebsten schon auf die Frage von Frau Tillmann getätigt hätte, aber vielleicht ein bisschen modifizieren. Wir haben in unserem Antrag etwas defensiv davon gesprochen, den Kinderfreibetrag um 5,7% anzuheben. Vielleicht teilen Sie die Auffassung von Herrn Rauhöft, sonst würde ich Sie bitten, das zu korrigieren. Aber vielleicht können Sie insbesondere auch auf die Angemessenheit im Hinblick auf BEA eingehen und die Anpassung des Kindergeldes auf diesen dann von Ihnen geforderten Kinderfreibetrag auch noch mal illustrieren. Will sagen, ist das Kindergeld, so wie es im Moment bemessen ist, für alle Kinder, egal ob es das erste oder das dritte ist, ob das angemessen ist, ob das nach Ihrer Auffassung weiter so zu verfolgen ist, auf welches Niveau Sie das Kindergeld anheben wollten und welche vielleicht Reformvorschläge Sie diesbezüglich sonst noch hätten, die wir in unserem Antrag dann gerne aufnehmen würden.
Vielen Dank. Bitte, Herr Dantelgraber.
Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Also uns als Familienbund ist immer auch wichtig, dass das Verhältnis von Kindergeld und Kinderfreibetrag auch klar ist. Und da geht häufig in der Familienpolitik auch einiges durcheinander, nämlich dass den Freibetrag also so anzuheben, dass das Existenzminimum abgedeckt ist und dann das Kindergeld entsprechend anzuheben. Das ist noch in keiner Weise irgendwie ein Geschenk an die Familien, sondern das ist sozusagen nur die Sicherstellung, dass man verfassungsgemäß und gerecht besteuert wird. Und wenn das Kindergeld entsprechend angehoben wird, bedeutet das auch nicht, dass die Förderung steigt, sondern dass die Förderung gleich bleibt. Also das muss man mal festhalten, dass an der Stelle sozusagen, wenn man das fordert, ist das noch sozusagen eigentlich was Selbstverständliches. Da müsste man eigentlich gar nicht groß diskutieren. Und meine These ist, dass dadurch, dass das System so intransparent ist, kommt es immer wieder vor, dass eben doch nicht angemessen erhöht wird. Zum Beispiel wird jetzt auch das Kindergeld wieder nicht angemessen erhöht. De facto sinkt die Familienförderung. Und das gibt nur deshalb kein Aufschreien der Bevölkerung, weil die Bevölkerung schlicht dieses System nicht kapiert und nicht kapiert, dass die Familienförderung gerade gekürzt wird. Insofern habe ich einfach mal ausgerechnet, wenn man jetzt sagen würde, man geht von der letzten Kindergeldanhebung aus und erhöht dann das Kindergeld entsprechend, der Freibetragsanhebung seither, dann müsste man schon mindestens auf 268 Euro Kindergeld kommen. Und wie gesagt, das wäre dann noch keine Förderungserhöhung, sondern das wäre dann schlicht sozusagen eigentlich das, was im Grunde genommen selbstverständlich wäre. Und ja, Sie hatten den BEA noch angesprochen, also Freibetrag für Betreuung, Erziehung, Ausbildung. Da haben wir auch ein strukturelles Problem, gerade dadurch, dass der nicht regelmäßig angehoben wird, dann aber das Kindergeld entsprechend der Erhöhung des Gesamtfreibetrages erhöht wird. Also sozusagen wird dann bei der Kindergelderhöhung dadurch aus meiner Sicht automatisch nicht die volle Inflation berücksichtigt, sondern es wird nur ein Teil der Inflation berücksichtigt. Also wenn man sagt, die Inflation war jetzt 5,7%, greifen wir das mal heraus, und dann heben wir nur einen Teil des Freibetrages an um 5,7% und schauen dann, wie erhöht sich der Gesamtfreibetrag inklusive des nicht angehobenen BEAs. Dann kommt man nämlich auf unter 5,7% und hebt da das Kindergeld sozusagen zu wenig an. Also hat man auch da ein strukturelles Problem, wenn man den BEA nie anhebt. Und deshalb würden wir ganz klar sagen, auch der BEA muss ganz zwingend an die Inflation angepasst werden. Ganz egal, ob er mal schlüssig berechnet wurde. Die Politik sollte einfach mal sagen, wir halten jetzt an dem BEA fest und erhöhen ab jetzt angemessen so wie die Inflation war. Wir als Familienbund würden genau aus diesen Gründen der Intransparenz vorschlagen, dass man den Steuerfreibetrag und die Familienförderung trennen sollte. Also das sollte man zumindest mal prüfen, weil dann genau solche Dinge nicht passieren, dass Fehlvorstellungen passieren. Die Familienförderung ist eh schon viel zu hoch. Alle Familien bekommen ja schon 250 Euro. Dabei ist es für viele Familien ja nur eine Steuererstattung. Das heißt, wenn man einfach allen Familien komplett den Freibetrag als Abzug sozusagen vom Lohn geben würde, dann würden alle mehr verdienen. Und man würde dann erst mal sehen, wie niedrig die Familienförderung eigentlich ist. Und wenn die Gesellschaft das mal sehen würde, dann wäre sie, glaube ich, auch sehr schnell bereit, da deutlich mehr draufzulegen. Das wäre also die grundsätzliche Forderung. Jetzt enthält dieser Antrag noch weitere, eher detailliertere Vorschläge. Also da gebe ich zu, dass sozusagen die Vorschläge, die anderen würden nicht alle Familien betreffen. Also sozusagen Kindergeld und Kinderfreibetrag ist deswegen für uns auch Priorität, weil das ein Vorteil für alle Familien wäre. Aber diese Einzelmaßnahmen würden durchaus bestimmten Familien auch die Wahlfreiheit erleichtern. Und diese Tatsache, dass es nicht alle Familien erreicht, ist in manchen Punkten auch eine Tugend. Das wäre nämlich wahrscheinlich nicht so teuer, weil die Familien in der Regel, also wenn die haushaltsnahe Dienstleistung genutzt würden, um erwerbstätig zu sein, wird man das in der Regel dann machen, wenn man mehr verdient mit seinem Job, als die haushaltsnahe Beschäftigung kostet. Und dann ergibt sich daraus, dass der Staat wahrscheinlich relativ viel refinanziert von der Steuerentlastung, sodass das vielleicht nicht so teuer wäre und sogar im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel einzuhalten wäre. Danke.
Vielen Dank. Für die SPD, Kollege Schrodi, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Dantelgruber, noch für die Ausführungen. Finde ich spannend. Wir reden ja über zielgerichtete Maßnahmen für Familien. Da kann man auch über das hinausgehen, was im Steuerrecht ist, weil wir reden darüber, was wir Familien tun wollen. Hier im Finanzausschuss reden wir natürlich über einen Antrag der CDU-CSU, aber auch über steuerliche Maßnahmen. Sie haben gerade ausgeführt, dass die Anhebung des Kindergeldes aus Ihrer Sicht höher hätte früher ausfallen müssen, aber auch jetzt ausfallen müsste. Spannend, weil genau das Thema hatten wir letzte Legislaturperiode mit der Union. Da war es mit ihr nicht möglich. Das hatte ich damals mit verhandelt, ob wir das tun. Das war damals nicht möglich, aber vielleicht gibt es da jetzt auch einen Sinneswandel. Wir werden das vielleicht irgendwann mal erfahren. Meine Frage richtet sich an die Frau Schwab noch mal vom Zukunftsforum Familie. Wir haben ja gerade gehört, wie wirkt sich eigentlich der Kinderfreibetrag aus auf Familien? Und da würde mich interessieren, wie würden sich denn jetzt die vorgeschlagene weitere Anhebung des Kinderfreibetrags auf Familien auswirken und welche Familien würden besonders profitieren und welche Alternativen bestehen denn zu dem bisherigen System, das kindliche soziokulturelle Existenzminimum besser freizustellen als über dem bisherigen Verfahren Kinderfreibetrag und Kindergeld? Gibt es da Alternativvorschläge?
Bitte, Frau Schwab.
Ja, danke, dass Sie mir nochmal die Gelegenheit geben, ausführlicher zur Kindergrundsicherung zu sprechen. Das ist nämlich unsere Alternative. Ich glaube, es ist jetzt von vielen Seiten gekommen worden, wie ungerecht das duale System ist. Es ist nicht oft der Fall, aber in dem Fall würde ich mich sogar dem Familienbund Zwischenschritt anschließen, dass wenn alle Familien von Kinderfreibeträgen profitieren würden und nicht mehr die Unterscheidung zum Kindergeld gäbe, das wäre, glaube ich, schon mal ein guter erster Schritt.
Wir haben jetzt auch im Steuerfortentwicklungsgesetz wird diskutiert, dass es wenigstens im Vergleich zum Status quo eine Verbesserung geben soll, indem jetzt festgehalten wird per Gesetz, dass Kindergeld und Kinderfreibeträge oder Kinderfreibetrag parallel angehoben werden sollen. Das war ja früher eher Tradition, jetzt soll es festgehalten werden. Wir würden vorschlagen, dass hier ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird, dass nämlich perspektivisch Kinderfreibetrag und Kindergeld, wird dann noch im Kontext mit der Kindergrundsicherung diskutiert, aber das Kindergeld nehme ich jetzt mal als Synonym, dass sich quasi das Kindergeld perspektivisch höher anhebt als die Kinderfreibeträge, bis sie perspektivisch die gleiche Höhe haben. Das wäre gut. Wenn wir dann aber perspektivisch mal eine echte Kindergrundsicherung haben, dann würden wir ja ein sozial gerechtes System der Kinder, der Familienförderung haben, von dem alle Kinder gleich profitieren. Und wir würden auch Abstand davon nehmen, dass es momentan im Sozial-, Steuer- und im Unterhaltsrecht unterschiedliche Höhen vom kindlichen Existenzminimum gibt. Dafür brauchen wir eben, das ist jetzt auch in ein paar Beiträgen schon genannt worden, eine Neubemessung, wo auf die Bedarfe geguckt wird und soziale Teilhabe vom Kind aus gedacht wird. Das ist quasi der Ausgangspunkt für eine Alternative, dass wir wissen, was brauchen denn die Kinder. Ich kann es noch ein bisschen mehr ins Detail, aber vielleicht reicht Ihnen auch erstmal das als Antwort.
Herr Schuli, bitte.
Ich würde an Frau Ahner vom Deutschen Verein dann noch eine kurze Anschlussfrage stellen. Wir haben es gerade gehört, oder die Frage gestellt, sollte eine Anhebung des Kinderfreibetrags immer gekoppelt sein, auch mit einer Anhebung des Kindergeldes? Also ist das Kinderfreibetrag, Kindergeld gekoppelt richtig aus Ihrer Sicht? Und welche Auswirkungen hätte es, wenn man das nicht machen würde, also Kinderfreibetrag allein anheben, ohne Kindergelderhöhung?
Bitte, Frau Ahner.
Ja, danke schön. Ja, also in der Zeit ganz kurz, auch wir unterstützen die Kopplung von Kindergeld und Freibeträgen beziehungsweise auch immer das Kindergeld entsprechend mit anzuheben, genau aus den Gründen, weil sonst der familienfördernde Anteil des Kindergeldes weiter zurückgehen würde, und unterstützen insofern auch, dass die gesetzliche Verankerung jetzt auch ja im Gesetzgebungsverfahren vorgesehen ist, um da eben Abweichungen zu vermeiden, wie es zuletzt teilweise erfolgt ist. Und klar, es wurde, glaube ich, auch ausgeführt, allein der Blick auf die steuerlich gebotene Freistellung, die ja auch wichtig ist, das will ich gar nicht in Frage stellen, hat natürlich dann erstmal nur die Steuer, nur in Anführungsstrichen, die steuerliche Entlastung oder den steuerlichen Blick auf Familien dann mit bis zu sehr hohen Einkommen, dem Fokus war, je mehr ich verdiene, umso höher ist dann auch die Entlastungswirkung aufgrund der progressiven Gestaltung des Steuerrechts.
Vielen Dank für die CDU-CSU, Kollege Dr. Meister.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Tag. Ich würde gerne die Frau Ellmann vom Familienverband fragen. Wir hatten ja bis 2022 eine Differenzierung beim Kindergeld, wenn eine Familie mehr als zwei Kinder hatte. Wie ordnen Sie denn das ein und wären Sie der Meinung, dass man eine solche Stufung wieder einführen sollte? Und wenn noch Zeit bliebe, würde ich gern Herrn Rauhöft mal fragen zum Sonderausgabenabzug. Unser Vorschlag in dem Antrag sieht ja vor, dass der Sonderausgabenabzug verändert wird zu einem Abzugsbetrag, wenn Sie das mal aus Ihrer Sicht einordnen könnten. Danke.
Bitte, Frau Immelmann.
Ja, danke, Herr Abgeordneter, für die Frage. Also das war für uns eine Gewissensfrage, das zu beantworten, auch in unserer Stellungnahme. Der Deutsche Familienverband hat eigentlich das Motto, jedes Kind muss dem Staat gleich viel wert sein. Und wir haben ein Modell entwickelt, womit das klappt. Da sage ich gleich noch kurz was zu. Aber die Realität der Politik, auch nach der letzten allzu groß verkauften, von der Bundesregierung verkauften Kindergelderhöhung, ist eine völlig andere. Da war nämlich die Realität die, dass tatsächlich kinderreiche Familien fürs dritte Kind eine geringere Erhöhung bekommen haben als erste und zweite Kinder. Und fürs vierte Kind gab es gar keine Erhöhung mehr. Keine, nicht mal einen Inflationsausgleich. Ganz gruselig. Das lag daran, dass man gesagt hat, no, wir möchten gerne ein einheitliches Kindergeld und wir möchten dafür, und ich sage das mal ein bisschen flapsig und aus unserer Sicht natürlich, wir möchten dafür nicht so viel ausgeben. Und dadurch hingen die kinderreichen Familien tatsächlich hinten an. Das ist also genau umgekehrt wie das, was jeder, der sieht, die sind zusammen mit den Alleinerziehenden die am stärksten von Armut betroffene Gruppe. Die haben demografisch eine große Bedeutung mit ihren vielen Kindern. Also da sieht man, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Und deswegen haben wir tatsächlich Sympathie in einem Übergang, wo dieses Kindergeld einfach noch nicht ausreicht für eine ausreichende Förderung kinderreicher Familien, wieder zurückzugehen zu dieser Stufung. Allerdings müsste das für uns, also Punkt, das ist so, da sind wir für. Wir würden uns allerdings wünschen, im Sinne der Steuerklarheit, der Transferklarheit, dass man auch einen nächsten Schritt schon aufzeigen würde. Und dieser Schritt müsste sein, dass man sagt, es ist gut, wenn jedes Kind dem Staat gleich viel wert ist. Aber dann muss die Höhe stimmen. Und wir haben eben gehört, wir möchten koppeln aneinander. Wir möchten Kinderfreibetrag, Kindergeld aneinander koppeln. Dafür brauchen wir ja irgendeine Formel. Und diese Formel, das wäre für uns nämlich die Idee für einen einheitlichen Betrag. Und die Formel müsste heißen, das Kindergeld muss so hoch sein, wie vom Gesamt, von einem ordentlichen Gesamtkinderfreibetrag steuerliche Wirkung ist beim Spitzensteuersatz. Und wenn Sie dahin gehen und wenn man diesen Weg auch mal aufzeigen würde und die Schritte dahin, dann wäre das echt eine große Leistung.
Vielen Dank. Herr Rauhöft, bitte.
Ja, vielen Dank, Dr. Meister, für die Fragestellung. Wenn wir uns nicht verrechnet haben sollten, ergibt sich ja aufgrund des Vorschlags eine Gesamtentlastung des bisherigen maximalen Abzugsbetrages. Zwei Drittel von 6.000, 4.000 Euro als Sonderausgaben, der sich ergibt beim Spitzensteuersatz 45%. Und das führt natürlich dann summarisch ganz einfach zu der Bewertung, dass niemand schlechter gestellt wird, aber alle unterhalb des Spitzensteuersatzes besser gestellt werden. Das beantwortet sicherlich sehr schnell schon die Frage, weil sehr viel schon gesagt worden von Gleichbehandlung und alle Kinder und von allen Eltern, aller Einkommen, Gleichbehandlung gleich viel wert, sollen gleich viel wert sein, dass das ein Punkt ist, den man begrüßen muss an der Stelle. Also das ist keine Einschränkung. Die andere Frage ist dann Abgrenzung, ob noch irgendwelche andere Änderungen vorgesehen worden. Wir können da nichts erkennen. Also insofern, kurz und knapp gesagt, halten wir das für eine sehr gute Idee. Man folgt dann dem, was wir schon bei den Pflege- und familiennahen Leistungen haben, was Sie ja fortführen in Ihrem Antrag. Ein Punkt haben wir in unserer Stellungnahme auch aufgegriffen, ein Problempunkt, den wir derzeit haben, nämlich die Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten von Eltern, die nicht verheiratet sind, wo es dann sehr wohl drauf ankommt, an wen die Rechnung gerichtet ist, wenn Rechnungen zugrunde gelegt zu legen sind und wer diese Kosten getragen hat, sprich von wessen Konto das geleistet wird, weil wir im Bereich der Sonderausgaben weder Drittaufwand noch Abkürzung des Vertragsweges haben. Und wir haben nur deshalb nicht so viel massiv Probleme, weil die Finanzämter viele Fälle nicht aufgreifen. Aber wenn sie die aufgreifen, haben wir regelmäßig Probleme. Und das kann man natürlich das steuersystematisch auch vereinfachen, wenn wir nicht mehr im Bereich der Sonderausgaben wären. Insgesamt wäre natürlich eine Klarstellung zur Unterstützung solcher zusammenlebenden Eltern, die nicht verheiratet sind, sehr sinnvoll. Danke.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Beck.
Ja, wunderbar. Ich danke auch sehr für das Thema und finde es toll, dass wir das besprechen und muss leider aber auch ähnlich wie Frau Heiligenstadt gleich los, weil wir im Moment so vieles haben, was wir beraten und ich um drei da auch weitermachen muss. Ich würde gerne einmal noch mal auf das Thema Erwerbsanreize auch gehen, weil ja das ganze Thema der Unterstützung für Familien, Unterstützung auch für Frauen, für Alleinerziehende, ja auch Betreuung einer der Hauptgründe ist. 3 von 4 Menschen in Teilzeit würden auch gerne mehr arbeiten, aber es hakt für eben genau diese Gruppe, es ist wirklich immens, an entweder nicht ausreichender struktureller Betreuung oder, und da geht jetzt auch ein bisschen die Frage hin, weil wie Frau Tillmann eben schon richtig gesagt hat, wir hier die Steueranreize besprechen, neben der strukturellen Betreuung, wo wir jetzt mit Kita-Gesetz nochmal 2 Milliarden, aber da muss mehr passieren, sicherlich jetzt steuerlich betrachtet. Wer sowohl an Frau Hoheisel als auch Frau Schwab, gerne in dieser Reihenfolge die Frage. Bei der Steuergutschrift für Alleinerziehende, versprechen Sie sich dadurch dann auch eine Entlastung, dass man wirklich auch in Bezug auf die Einkommensseite womöglich dann auch ein bisschen aufstocken könnte, weil viele Alleinerziehende ja meiner Kenntnis nach auch Teilzeit arbeiten oder auch nicht. Also vielleicht können Sie das einfach noch mal einordnen, was das auch in Bezug auf die Arbeitssituation und die Erwerbsebene betrifft. Und dann die Frage, wir haben ja die Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten im Moment. Und jetzt haben wir hier einen Vorschlag zum Beispiel, dass man da eher in Steuerabzugsbeträge geht. Grundsätzlich jetzt mit familiären Dienstleistungen, wo uns schon, wir uns noch fragen, müssen wir mit der CDU besprechen, was das jetzt genau ist. Sind das auch Alleinerziehende? Aber sozusagen vom Grundprinzip her in Richtung Steuerabzugsbeträge anstelle Sonderausgabenabzug zu gehen. Finden Sie das, auch wenn es jetzt ein bisschen technisch ist, aber das zeichnet diesen Ausschuss auch immer so ein bisschen aus, finden Sie das eigentlich eine gute Richtung? Wäre das hilfreicher? Gerne zuerst an Frau Hoheisel.
Bitte, Frau Hoheisel.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Antwort, die erste Frage war, ob die Steuergutschrift Erwerbsanreize für Alleinerziehende setzen würde. Da denken wir ja. Also ich meine, die Frage ist ja, wer ist die Zielgruppe, steuerzahlende Zielgruppe, erwerbstätige Alleinerziehende, aber ich denke für beide Zielgruppen. Die zweite wäre größer erwerbstätige Alleinerziehende. Und was wir sehen ist, also viele Alleinerziehende wollen ja ihre Erwerbstätigkeit ausweiten. Also arbeiten schon oft in Vollzeit, häufig als Mütter- und Paarfamilien in Teilzeit, würden gerne, drei Viertel der nicht erwerbstätigen Alleinerziehende würde gerne erwerbstätig sein. Und da sind ja strukturelle Barrieren, wie Sie auch schon gesagt haben. Das ist die mangelnde, also unzureichende Kinderbetreuung, das sind familienbedingte Nachteile im Beruf, wenn nach der Trennung Teilzeit dann zur Falle wird und nicht wieder auf den alten Arbeitsumfang es nicht so leicht zurückgeht. Das ist die höhere Steuerbelastung. Und das sind auch Sozialleistungen, die besonders für Geringverdienende einfach schlecht aufeinander abgestimmt sind. Also wir haben ja parallel Wohngeld und den Kinderzuschlag für Familien, die beide in ähnlichen Einkommenskorridoren absinken. Das ist natürlich ein strukturelles Problem, was dazu führt, dass wir trotz steigendem Bruttoeinkommen Grenzbelastungen über 100% haben. Das heißt, wir haben genau das Gegenteil von dem, was ein Erwerbsanreiz ist. Das ist ein Anti-Erwerbsanreiz. Wir haben 1 Euro mehr Bruttoeinkommen, aber haben insgesamt ein Minus. Wir haben also quasi mehr als 1 Euro Verlust in der Haushaltskasse durch diese hohen Grenzbelastungen. Und Ziel des Gesetzgebers muss ja sein, dass jeder quasi Euro mehr brutto sich auch lohnt, damit ich überhaupt meinen Erwerbsumfang erhöhen kann. Und die Steuergutschrift, die jetzt das Nettoeinkommen erhöhen würde und dann auch eine entsprechende Höhe hat, könnte hier ja auch beim System, was so seine Fallstricke hat, einen guten Ausgleich schaffen. Von daher ist die Antwort eindeutig ja. Und genau dazu gibt es auch eine ganz die Studie vom IFO Ende vergangenen Jahres zu Transferentzugsraten und Erwerbsanreizen war hier sehr erhellend. Die haben ja vorgeschlagen, differenzierte Erwerbsanreize zu setzen und bei vulnerablen Gruppen, wie sie Menschen mit Betreuungsverpflichtung sind, also auch Alleinerziehende, zu bedenken, dass es Grenzen gibt, darauf zu setzen, dass wenn ich Leistung kürze, die Erwerbstätigkeit ausweiten kann. Also da gibt es einfach Grenzen des Möglichen. Und da ist es halt viel zielführender, auf positive finanzielle Anreize zu setzen. Und das ist genau eine Steuergutschrift. Und die zweite Frage war Absetzbarkeit Kinderbetreuungskosten. Also die soziale Dimension begrüßen wir, die in dem Antrag steckt. Gleichzeitig sehen wir, dass es oftmals auch daran scheitert, einen passenden Betreuungsplatz zu finden, weil die Zeiten nicht stimmen, weil die also quasi Betreuungszeiten und die Arbeitszeit einfach nicht zusammenpassen. Und deswegen denken wir, weil man jetzt zu einer Gesamtabwägung ist, dass es prioritär sein sollte, dafür zu sorgen, dass es eine wirklich bedarfsdeckende, verlässliche Infrastruktur gibt. Wenn ich da die soziale Dimension stärken möchte, muss ich oder könnte man auch darüber nachdenken, bei den Kita-Gebühren dafür zu sorgen, dass wir einheitliche, nach Einkommens gestaffelte Elternbeiträge haben, um da die Familien mit kleinen Einkommen gezielt zu entlasten. Das muss man ja nicht über die Steuer machen, sondern da kann man ja auch direkt bei den Beiträgen ansetzen.
Vielen Dank.
Genau, und wir haben ja noch eine dritte Runde, Frau Schwab.
Danke. Für die FDP, Frau Kollegin Raffelhüschen, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich jetzt an Herrn Dr. Kambeck von der DIHK. Alles, was hier besprochen wurde oder auch noch besprochen wird, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Also die Frage der Gegenfinanzierung steht immer im Raum, auch wenn es nicht populär ist jetzt hier, ja, wenn es um Familien geht, um Soziales, von Gegenfinanzierung zu sprechen. Aber dennoch ist es ja wichtig. Und auch die Union hat ja ihre Vorschläge unter Finanzierungsvorbehalt gemacht. Also ich persönlich habe natürlich ganz viele Einsparvorschläge, aber das gehört hier nicht zur Sache. Schöner wäre es ja, wenn wir den gesamten Kuchen, den es zu verteilen gibt, größer machen. Und deshalb, Herr Kamberg, an Sie die Frage. Sie waren ja langjähriger Steuerabteilungsleiter der DIHK oder sind es immer noch. Was hätten Sie für Vorschläge, hier für mehr Wachstum zu sorgen? Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen da viel einfällt. Vielen Dank.
Bitte, Herr Dr. Kamberg.
Vielen Dank für die Frage, Frau Raffenhüschen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Themen. Ich will aber noch mal enger jetzt bei unserem Thema zunächst bleiben und hatte das ja in der ersten Runde schon so eingeschätzt. Auch Herr Herbrand hatte mich da noch mal nach der Expertenkommission bürgernahe Einkommenssteuer gefragt. Da ist es in der Tat so gewesen, dass man einerseits einen ganz klaren Fokus darauf hatte, die Vereinfachung nach vorne zu stellen. Auf der anderen Seite haben wir da verschiedentlich auch zumindest mal darauf hingewiesen, dass man ein gewisses Potenzial hätte, Gegenfinanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Bei dem 35a zum Beispiel ist das mehrheitlich so beschlossen worden in der Kommission, dass wir da Möglichkeiten gesehen haben, das zurückzufahren, abzuschaffen, weil man insbesondere die Komplexität, Verwaltungsaufwand ist relativ hoch. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass man hier im Antrag, das ist absolut positiv, dass ja auch Dinge ersetzt werden sollen. Die familiennahen Dienstleistungen sollen ja andere ersetzen. Da muss man aber noch mal lösen, ob die Abgrenzung so einfach möglich ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch eben Verwaltungsaufwand entsteht, Bürokratie entsteht und Belastung bei den Steuerpflichtigen entsteht. Auf der anderen Seite gibt es eben auch positive Maßnahmen. Es ist ja mehrfach genannt worden von meinem Nachbarn, finde ich sehr gut, das würden wir ausdrücklich noch mal unterstützen, dass es ja darum geht, auch verfassungsrechtlich vorgegebene Existenzminima zu formulieren und das so umzusetzen und die Abzugsmöglichkeiten aus unserer Sicht deshalb ganz klar von der Bemessungsgrundlage auch zuzulassen. Das sehen vielleicht einige anders hier, aber jedes Kind gleich behandeln würde aus unserer Sicht der Arbeitgeber genau oder der Unternehmen genau das bedeuten, dass man gleiche Möglichkeiten schafft, ein bestimmtes Einkommen erst gar nicht auf den Staat, für den Staat zur Verfügung zu stellen zur Besteuerung. Das kann ja auch oder das kann ja eine Definition von Gleichbehandlung sein, die in der Tat dann ein Existenzminimum über den Kinderfreibetrag dann sichert. Kinderfreibetrag und Kindergeld gehören aus unserer Sicht auch zusammen, weil man das relativ einfach mit günstiger Prüfung hinbekommen kann. Also das sind schon die richtigen Ansätze. Letztlich haben Sie noch mal die Wachstumsaspekte angesprochen. Das will ich auch noch mal betonen, dass die Ansätze, die die Union hier vorgelegt hat mit dem Antrag im Grundsatz, sehr zu begrüßen sind, weil es darum geht, die Erwerbsmöglichkeiten in Deutschland, das Erwerbspotenzial zu heben. Und der Fachkräfteengpass, insgesamt der Arbeitskräfteengpass, ist ein ganz großer Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Also Wachstumsperspektiven kann man in der Tat verbessern, indem man die Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere von Frauen verbessert, dass hier die Erwerbsbeteiligung steigen kann. Und da sind wir in ganz vielen Bereichen, die wir heute besprechen, weil es steuerliche Anreizaspekte sind. Aber es gibt, das wurde ja auch schon genannt, natürlich ganz viele andere Themen, die außerhalb des Steuerrechts liegen. Und da haben wir uns verschiedentlich auch schon positiv geäußert und das eingefordert, dass hier die Rahmenbedingungen, die strukturellen Rahmenbedingungen wurden angesprochen, dass die verbessert werden müssen, damit Eltern eben die Möglichkeit haben, erwerbstätig zu sein oder selbstständig zu sein. Also da gibt es eine Reihe von Dingen, Frau Haffelhöschen, die man verbessern kann, die unsere wirtschaftliche Entwicklung sehr positiv beeinflussen würden.
Vielen Dank. Für die SPD, Kollege Schrode, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal die Vorbemerkung, dass ich spannend finde, dass auch jetzt der Deutsche Familienverband, der Familienbund der Katholik im Grunde formuliert, was so der Kern der Kindergrundsicherung sein soll, eine perspektivische Angleichung. Quasi jedes Kind muss uns gleich viel wert sein, der unterschiedlichen Höhe von der Freistellung des Existenzminimums im Steuerrecht und des Kindergeldes. Insofern finde ich das ganz spannend. Wir kommen nochmal zurück auf den Antrag selbst und die Frage, wie kann man Familien entlasten? Meine Frage an Herrn Didier vom DGB. Der Ansatz, Familien durch die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen zu ermöglichen, da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, zu stärken, halten Sie das für einen richtigen Ansatz? Ad 1, Ad 2, der Umstand, dass unter dem Begriff der familiennahen Dienstleistungen auch geringfügige Beschäftigungen fallen. Wie beurteilen Sie diesen Umstand? Sie sind zwar schon in Teilen darauf eingegangen, kurz, aber gebe Ihnen die Möglichkeit, das aus Sicht des DGB noch einmal auszuführen.
Bitte, Herr Didier.
Ja, vielen Dank. Also haushaltsnahe Dienstleistungen besser verfügbar zu machen und anzubieten, ist sicherlich was, was die Gewerkschaften unterstützen. Das ist, da ist aber die Frage, wie kriegen wir das hin, ist sozusagen unabhängig des Einkommens des jeweiligen Haushaltes das verfügbar zu machen. Und da hilft natürlich es den meisten Haushalten wenig zu wissen, sie können bis zu 25.000 Euro für haushaltsnahe Dienstleistungen beispielsweise ausgeben, wenn das Geld schlicht nicht zur Verfügung steht, selbst wenn ich davon 20% vom Fiskus wieder zurückerhalte. Insofern müssen wir da andere Wege gehen. Und da gab es ja auch mal die Diskussion, ein Gutscheinsystem zu etablieren. Auch die Diskussion ist leider irgendwo auch stecken geblieben. Also insofern wäre das eine Frage, die es noch mal zu vertiefen gilt. Gleichwohl müssen wir bei den haushaltsnahen Dienstleistungen schon auch im Auge haben, dass wir immer uns auch so ein bisschen an der Schwelle zu einem grauen, zu einem informellen Sektor halt auch bewegen, in dem aus guten Gründen, sage ich mal, auch die Kontrollmöglichkeiten nicht so gegeben sind wie in anderen Arbeitsverhältnissen. Deswegen wäre es auch sinnvoll, darüber nachzudenken, wie weit wir aus dieser einzelwirtschaftlichen Tätigkeit herauskommen können, dass Einzelne, sei es freiberuflich, sei es im Minijob, wie auch immer, sich sozusagen für diese haushaltsnahen Dienstleistungen anbieten müssen, sondern wie wir das vielleicht auch ein bisschen organisierter, beispielsweise über vernünftig regulierte Plattformen, die dann auch Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverantwortung übernehmen, auch organisiert bekommen. Das wäre in der Tat auch ein wichtiger Ansatz, hier nochmal grundlegend über den Tag hinaus zu denken. Wie gesagt, Abzugsbeträge sind sinnvoll, aber sinnvoller als von der Steuerschuld, sinnvoller als eine Bemessungsgrundlage zu verkürzen. Gleichwohl merken wir aber auch da, dass die Entlastungswirkungen dann de facto sehr unterschiedlich sein können. Aber dazu wurde ja schon genug ausgeführt. Mir wäre es vielleicht noch eine Bemerkung noch mal wichtig, wenn wir sozusagen auch noch mal die volkswirtschaftlichen Dimensionen zusammendenken, vielleicht auch mit Verfassungsdimensionen, die hier in der Debatte im Raum stehen. Weil der Elefant, der hier im Raum steht, ist ja irgendwo auch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts von Anfang der 90er Jahre zu der Frage des Grundfreibetrages. Und da kann ich nur das wiederholen, was ich hier schon oft gesagt habe. Da muss die Politik den Mut haben, auch das noch mal in Frage zu stellen und zu gucken, ob Karlsruhe heute immer noch so urteilen würde, wie es damals schon innerhalb des Gerichtes auch sehr umstritten war. Weil was dahinter steht, wenn wir den Kindergrundfreibetrag abschaffen und den Staat finanziell nicht zusätzlich belasten wollen, wir verteilen nur dieses Geld um, dann landen, und wir verteilen das um für ein allgemein höheres Kindergeld, dann landen wir bei 290 Euro pro Kind. Das ist kein Pappenstiel, das ist richtig viel Geld. Und es wären nur ganz wenige, die davon negativ betroffen wären. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Und wenn ich dem gegenüber sage, was kann man fordern, dass ich sage, es muss die maximale Wirkung des Kindergrundfreibetrages bei allen erreicht werden, dann reden wir von haushaltswirksamen Größenordnungen, die realistisch in der gegenwärtigen Situation von niemandem vertreten werden wollen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und deswegen ist ein Konzept der Kindergrundsicherung so wichtig, weil das kann das ergänzen, ohne finanziell in diese gigantischen Größenordnungen hineinzukommen. Ich finde, das muss man nochmal richtig wichtig klarstellen. Und deswegen wie gesagt, die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, die sollte man wirklich noch mal gucken, ob die heute in Karlsruhe noch so gehalten würde. Danke.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU, Kollege Dr. Tibrucke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Didier, jetzt haben Sie mich provoziert. Das sollten wir dann doch mal, wie der Kollege Müller, glaube ich, es war, eben gesagt hat, mal out of the box denken. Also jetzt gaben so ein paar Wünsche jetzt auf. Man sollte eigentlich den Kinderfreibetrag auf die Höhe des Grundfreibetrags anheben. Dann sollte das Kindergeld auf der Höhe des Niveaus sich befinden, das bei einem maximalen Steuersatz angesichts dieses Freibetrags sich ergäbe. Dann sind wir nicht bei 350, sondern sind wir vielleicht sogar bei 400 Euro oder 400 Euro und Schnaps. Ich schaue zu Frau Raffelhüschen. Die müsste natürlich jetzt erstmal nervös werden. Aber wäre das denn tatsächlich eine Option, dass man denn dann an anderer Stelle etwa, das war ja Ihr Aufschlag, Herr Kambeck, im Grunde genommen 35a und alle anderen Dinge einfach streichen würde? Wäre das eine gerechtere Situation für Familien? Es wäre jedenfalls einfacher. Es würden mehrere Regelungen wegfallen. Wäre dann schon das erreicht, was hier viele so als Wunsch mehr oder weniger verhohlen formuliert haben? Dazu würde ich ganz gerne den Bundesverband der Lohnsteuerhilfe, Herrn Rauhöft, hören und dann auch noch Herrn Dandelgraber.
Bitte, Herr Rauhöft.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja im Kern um die Frage, ob man den 35a sozusagen da aufgeben könnte, wenn man an anderen Stelle das Kindergeld entsprechend hochhebt. Habe ich das?
Ja, am liebsten erst das Kindergeld hoch und dann,
ja,
gucken wir
gut, mal. Also 35a voll klar, reicht. Aber also Kern 35a. Und ist ja auch schon jetzt auch mehrfach angesprochen worden, dass man eben also von der Expertenkommission zumindest mehrheitlich, nicht einheitlich, dort auch entsprechende Vorschläge waren. Wir halten das nicht für den richtigen Weg aus verschiedenen Gründen. Ich möchte insbesondere auch darauf hinweisen, dass wir hier nicht nur über Haushaltshilfen oder Handwerkerleistungen reden, sondern als der 35a eingeführt wurde, hat man hier verschiedene andere Komponenten mit aufgenommen, beispielsweise eben auch Pflegekosten, also Unterstützungen in der Familie, Aufwendungen aus anderen Bereichen. Man hatte zuvor im 33a zwei verschiedene Höchstbeträge zum Abzug für Aufwendungen wegen Krankheit, wegen Pflege auch nochmal und wegen Heimunterbringung. Das ist aufgegangen in den 35a. Das ist ganz bewusst gemacht worden. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir hier beim 35a über eine Vielzahl verschiedener Komponenten sprechen, die bewusst aufgenommen wurden, um Familien zu entlasten, wenn sie hier entsprechende Aufwendungen haben. Es ist ja kein Freibetrag oder keine Pauschale. Und wenn der 35a zur Disposition gestellt werden sollte, dann muss man sich diese Einzelaufwendungen anschauen. Ansonsten gerät man sofort in ein verfassungsrechtliches Dilemma. Und letztlich hat dieses Zusammenführen zu einer Vereinheitlichung und Vereinfachung geführt, weil ich nicht mehr differenzieren muss, welchen Tatbestand muss ich in welche Kategorie einfügen. Und insbesondere, wie gesagt, im Bereich der Aufwendungen, die aufgrund von Pflege, Krankheit entstehen, haben wir hier eine große Kompensationsmöglichkeit. Auch ein Großteil der Beträge, die sonst im 33, in den 33 AGBs reinfallen, beziehungsweise dort nicht zum Ansatz kommen, aufgrund einer sogenannten Zutaten-Eigenbelastung. Deshalb also unbedingt unser Petitum, das an der Stelle beizubehalten.
Ja. Bitte, Herr Dantelgraber.
Ich würde auch in die Richtung gehen. Ich fürchte, dass fürs Kindergeld nicht so wahnsinnig viel übrig bleiben würde. Also nur aus dem 35a kann man, glaube ich, keine riesige Kindergeldanhebung rausquetschen, weil das einfach viel zu wenig Geld ist. Diese Varianten, also da stimme ich auch Herrn Rauhöft zu, sind halt spezifische Varianten, die auch die Pflege ja einbeziehen, durchaus die ambulante Pflegeleistung. Ich denke, der sachgerechtere Weg wäre, den 35a deutlich vielleicht zu vereinfachen, bestimmte Dinge zusammenzuführen, was ja letztlich auch ein Grundgedanke auch dieses Antrages ist. Aber so viel Sympathie ich habe, auch an manchen Stellen vielleicht mal eine Steuerentlastung abzubauen und dafür einfach schlicht so eine einfache Leistung wie das Kindergeld zu erhöhen, so sehr glaube ich, dass sozusagen an vielen so kleinen steuerlichen Regelungen, dass da kann man nicht so viel Geld, da steckt nicht so im Endeffekt nicht so viel Geld drin, dass da beim Kindergeld so viel rauskäme. Wichtig ist mir noch darauf hinzuweisen, dass ich diesen Gedanken schon ein bisschen schräg finde von Ihnen, Herr Didier, jetzt den Freibetrag sozusagen oder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 90er Jahren in Frage zu stellen und dann sozusagen dann Sozialleistungen auszuzahlen, also sozusagen, da steckt ja irgendwie der Gedanke drin, wir nehmen es den Leuten erstmal sozusagen ungerecht das Geld weg und zahlen es dann wieder großzügig aus als Sozialleistung. Weil in sich ist die Rechtsprechung ja total schlüssig, dass man, solange man nicht leistungsfähig ist, 0% zahlt. Wenn man dann ein bisschen leistungsfähig ist, geht man mit dem Einstiegssteuersatz rein und dann steigt sozusagen der Steuertarif. Also ja, für mich ist das nach wie vor sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und wenn man das Urteil liest, dann ist es auch heute noch absolut schlüssig. Bundesverfassungsgericht 1990, Steuerfreibetrag.
Vielen Dank. Für die AfD, Kollege Stüber, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Dr. Kambeck von der IHK. Und zwar, Sie hatten ja in Ihren Ausführungen auch schon mal darauf hingewiesen, dass auch für die Wirtschaft relevant ist, diese Änderungen, die hier vorgeschlagen werden. Wir haben ja Fachkräftemangel, was auch damit zusammenhängt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch nicht so gut geregelt ist bei uns, was sich auch daran ausdrückt, dass wir im europaweiten Vergleich einen sehr hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten haben. Und für mich zum Beispiel als Steuerberater und auch für meine Mandanten ist es sehr ärgerlich, dass zum Beispiel diese Arbeitgeberleistung für die Kinderbetreuung nur bis zum 6. Lebensjahr gelten. Weil ich denke mal, auch ein Kind mit 8 Jahren hat noch eine gewisse elterliche Betreuung notwendig zu Hause. Also in dem Sinne ist das die jetzige Regelung nicht relevant, also nicht praxisrelevant. Deswegen würde mich da Ihre Meinung dazu interessieren. Und das, was heute noch nicht angesprochen wurde, ist die andere Seite der Alterspyramide. Das heißt also die Rentner, die sagen wir jetzt durchaus in der Lage wären, in bestimmten Berufen auch über den Rentenalter hinaus zu arbeiten. Aber aufgrund dessen, dass diese ja dann auch besteuert werden und auch Sozialversicherungsbeiträge dafür anfallen, nicht so relevant ist für die, also nicht so, der Anreiz nicht vorhanden ist. Wir haben ja das zum Beispiel vorgeschlagen, da einen 12.000 Euro Freibetrag nochmal zusätzlich einzuführen für Rentner, die praktisch zusätzlich noch arbeiten. Da würde mich auch interessieren, wie Sie das sehen, ob Sie da auch eine Möglichkeit sehen, den Fachkräftemangel in Deutschland etwas zu reduzieren.
Bitte, Herr Dr. Kambeck.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich das richtig sehe, ist das ja Teil des Antrags der Union in Punkt 4, die Steuerbefreiung für Leistungen des Arbeitgebers auch für Kinder bis zum 14. Lebensjahr zu gewähren. Und dem kann man nur zustimmen. Also das würde in der Tat hier eine deutliche Verbesserung ergeben. Man kann durchaus ja sagen, diese Grenze 14 Jahre, ist die, wie ist die begründet? Also es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass vielleicht gerade Kinder unter 14 Jahre dann auch einen hohen Aufwand für die Eltern zur Folge haben, wenn es um die Betreuung geht, weil, das wurde ja mehrfach jetzt schon gesagt, die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht die besten sind, was die Kinderbetreuung anbetrifft. Nochmal, da sollte tatsächlich auch der Fokus liegen. Also diesen Punkt 4 unterstützen wir ausdrücklich. Der nächste Punkt ist dann schon auch hier mit angesprochen im Antrag in Punkt 3. Auch da würden wir zustimmen. Da gibt es ja eine ganz breiten Diskussion, politischen Diskussion, unterschiedliche Vorschläge wie zusätzliche Alterseinkünfte derjenigen, die schon in der Ruhestandszeit sind, wie man hier Anreize schaffen kann. Das unterstützen wir auch, weil auch hier das Arbeitskräfteproblem natürlich zum Teil jedenfalls behoben werden kann, dass diejenigen, die in der Altersruhezeit, in der Regel Altersruhezeit in die Zeit eintreten, dass die nach wie vor dann auch erwerbstätig sind. Und da gibt es unterschiedliche Vorschläge, das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Hier im Antrag ist es ja so, dass man da nicht nur, was die Erwerbstätigkeit anbetrifft, sondern auch die Renteneinkünfte sich anschauen kann, dass man auch da Abzugsmöglichkeiten von der Bemessungsgrundlage hat. Das kann man, glaube ich, nur unterstützen. Man müsste sich vielleicht mal anschauen, wie hoch ist die empirische Bedeutung dann, was kommt da monetär tatsächlich auch als Ergebnis heraus für die Großeltern, die hier solche Abzugsbeträge dann geltend machen. Aber im Grunde genommen sind das die richtigen Ansätze und das begrüßen, beide Punkte begrüßen wir ausdrücklich.
Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage? Eine Minute wäre noch. Danke. Dann machen wir weiter mit Bündnis 90 den Grünen. Kollege Müller, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt ja schon sehr viel über das Verhältnis Kindergeld, Steuerfreibetrag, Kinderfreibetrag aus den verschiedenen Sichtweisen gehört. Deswegen würde ich es dabei jetzt auch belassen. Und lieber Frau Schwab vom Zukunftsforum Familien noch mal die Gelegenheit geben, zu der anderen Frage nach Erwerbsanreizen durch eventuelle Steuergutschriften, Absetzbarkeit, Betreuungskosten oder sowas, sich zu äußern, wie Sie das sehen. Und ich würde noch eine Frage gerne dazu nehmen. Und zwar haben wir ja vorhin von Familienverband gehört, auf die Frage von Herrn Meister, dass es durchaus Sinn machen würde, wieder eine Abstufung zwischen beim Kindergeld zwischen dem ersten, zweiten, dritten, vierten wieder einzuführen. Sehen Sie das genauso? Also nach meiner Rechnung oder nach meiner Sichtweise haben ja auch kinderreiche Familien die Erhöhung für das erste und zweite bzw. dritte Kind bekommen. Wie sehen Sie das? Macht das Sinn, diese Abstufung wieder einzuführen oder ist diese Vereinheitlichung jetzt positiv zu sehen?
Bitte, Frau Schwab.
Also zu der Einschätzung zu Anreizen von Alleinerziehenden über die Steuergutschrift schließe ich mich absolut den Ausführungen von Frau Hoheisel und dem FAMF an. Ich möchte aber trotzdem mir eine kleine Anmerkung erlauben, weil Alleinerziehende, wissen wir, sind vorrangig Frauen und Alleinerziehende sind überdurchschnittlich mehr erwerbstätig als Frauen in Paarbeziehungen. Ich glaube, so viel Anreize brauchen die gar nicht. Die Steuergutschrift ist vor allem deshalb wichtig, weil dort nicht zwei Personen sind, die verdienen. Und dafür brauchen sie eine zusätzliche Entlastung und nicht unbedingt als Erwerbsanreiz. Die zweite Frage, Mehrkindfamilien. Also wir hatten uns damals tatsächlich keine Äußerungen vorgenommen dazu, weil aus unserer Sicht mehr Kinder natürlich mehr Aufwand bedeuten. Also in den Belastungen von Mehrkindfamilien schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich glaube aber, dass eine Erhöhung, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, weil wir da als ZDF keine Position haben, nicht unbedingt notwendig ist in Zeiten knapper Kassen. Hätten wir jetzt utopische Zustände, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, über den wir diskutieren würden. Ich sehe aber momentan den Bedarf in der aktuellen Haushaltslage bei anderen Maßnahmen als höher an, als jetzt das dritte und das vierte Kind noch mehr zu fördern.
Vielen Dank, Herr Müller. Gibt es noch Fragen? Danke. Dann für die SPD, Kollege Schrode, bitte.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ein Aspekt des Antrags ist ja mehrmals schon herausgehoben worden, dass der schon etwas ist, worüber man sprechen muss oder der interessant ist, nämlich hineinzunehmen, auch die Großeltern in die Frage, wer ist denn, wer gehört zur Familie und wer ist für Betreuung und Hilfen auch mit nicht nur verantwortlich, sondern wird zur Verantwortung gezogen auch. Das kann ich als Vater zweier Kinder sagen, dass ich sehr froh bin, dass es Großeltern gibt, die in der Nähe wohnen und die man auch mal zur Unterstützung hinzuziehen kann. Jetzt ist die Frage auch da wieder, wie kann man erstens mal das anerkennen, wie kann man das vielleicht auch irgendwie fördern? Sie haben den Weg gegangen in Ihrem Antrag, auch Großeltern, die in Anspruchnahme der steuerlichen Abzugsbetrags für familiennahe Dienstleistungen möglich zu machen. Meine Frage geht auch ins Zukunftsforum, Frau Schwab. Können Familien durch diese Maßnahme auch entlastet werden? Und man kann sagen, das ist eine Ausweitung, wenn man es auf Großeltern ausweitet, aber es ist auch eine Beschränkung vielleicht derer, die auch mithelfen könnten. Also ist es eine Ausweitung und ist es vielleicht sogar eher eine Beschränkung in dem Fall, weil es auch zu klein umfasst ist?
Bitte, Frau Schwab.
Also genau in dieser Ambivalenz bewegt sich das. Einerseits finden wir es total richtig und wichtig, dass eben mehr als die Kernfamilie anerkannt wird als diejenigen, die Sorgearbeit oder Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen oder familiennahe Dienstleistungen übernehmen. Aber heutzutage sind die Familienkonstellationen doch viel, viel vielfältiger. Sie hatten es gerade selber gesagt, Ihre Eltern, die unterstützen können, wohnen in der Nähe. Das haben Dieses Privileg haben viele nicht oder sie sind gar nicht mehr da. Das heißt, da greift der Familienbegriff des ZFF, denn für uns ist Familie überall dort, wo Menschen verbindlich füreinander Verantwortung übernehmen, Sorge tragen und Fürsorge schenken. Das heißt, es sind weitaus mehr Beteiligte oder können weitaus mehr Beteiligte sein als die Großeltern. Und schauen wir nur mal auf Trennungsfamilien, sogenannte Patchwork- oder Regenbogenfamilien. Da finde ich spannend den Begriff der An- und Zugehörigen, der jetzt über den Beirat der über Familie und Beruf und Pflege auch herausgearbeitet wurde, der da eben noch mal weiter den Kreis an Menschen, die zur Familie gehören, zieht. Und das würde ich dann doch befürworten.
Vielen Dank. Kollege Schröder.
Die Frage würde ich dann gerne auch an Frau Dr. Ahner noch mal weitergeben.
Bitte, Frau Dr. Ahner.
Ja, vielen Dank. Ich kann mich da gut anschließen, sowohl was Frau Schwab eben gesagt hat, aber auch was im Vorfeld schon an vielen Stellen gesagt worden ist. Zum einen der Blick über die klassische Kernfamilie hinaus. Da sind jetzt schon verschiedene Familienformen genannt worden, auch die Wichtigkeit von Unterstützung, von der erweiterten Familie, von Großeltern anzuerkennen. Gleichzeitig aber auch damit verbunden die Frage, wie oft das dann in den vorgeschlagenen Maßnahmen auch greifen würde, wie viele Fallkonstellationen da wirklich erfasst werden könnten. Sind die greifbar? Wird es da investiert, die Unterstützung von Großeltern? Und zum anderen der Punkt auch, dass, glaube ich, das prioritäre Augenmerk darauf liegen sollte, dass die Eltern selber unterstützt werden können, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben sicherzustellen mit allen vielfältigen Maßnahmen, die wir schon besprochen haben, die da notwendig sind.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der CDU/CSU. Kollege Dr. Tibroke, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte noch mal auf unseren Punkt 4 des Antrags zu sprechen kommen. Steuerbefreiung für Leistungen des Arbeitgebers zur Angehörigenbetreuung. Darüber hatten wir verschiedentlich schon gesprochen. Meine Frage richtet sich dann an Herrn Dr. Kambeck und an Frau Hoheisel. Also der Vorstoß ist ja, etwas weiter zu denken, nicht nur an Kleinstkinder und unter bestimmten Bedingungen an Kinder bis zu 14 Jahren und auf der anderen Seite vielleicht ältere pflegebedürftige Angehörige, sondern wir wollen das weitergreifen. Wir erkennen, dass das für Arbeitgeber vielleicht ein wichtiger Punkt sein könnte. Herr Stöber hat das eben noch mal angesprochen, auch vielleicht Fachkräfte zu gewinnen, weil dann den Fachkräften netto im Grunde genommen als Vorteil verschafft würde. Wie würden Sie sagen, könnte man diese Idee weiterentwickeln und vielleicht weiter greifen, was Höchstgrenzen angeht oder Konditionen für eine solche steuerfreie Leistung, dass sie noch besser greift, dass sie noch besser wirkt, einmal aus Sicht der Arbeitgeber, aber auch dann aus Sicht dann der möglicherweise alleinerziehenden Mütter oder Väter.
Bitte, Herr Dr. Kambeck.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Tibroke. Vielleicht schwierig, jetzt eine absolute Höchstgrenze zu nennen. Ich habe es schon gesagt, das ist richtig. Wir haben es auch geschrieben, dass die Pflegeleistungen hier aufzunehmen, weil es für den Arbeitgeber eine ganz große Chance ist, mehr Flexibilität in der Beschäftigung herzustellen. Also für beide Seiten ist es natürlich eine Chance, für die Erwerbstätigen ebenso. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die wir bis jetzt beschränken auf die Kinderbetreuung für die älteren Kinder, dass dann die Flexibilität von beiden Seiten genutzt werden kann. Für Arbeitgeber ist das auf jeden Fall von großem Vorteil, wenn sie hier entsprechende Leistungen zahlen, die dann auch entsprechend behandelt werden. Das ist unterm Strich für die Arbeitgeber, werden es auch nur dann machen, entsprechende Leistungen anbieten, wenn sie unter dem Strich da positive Aspekte für das Unternehmen sehen. Und da gibt es eine ganz große Evidenz dafür, dass ganz viele Arbeitgeber sich hier mehr Flexibilität nutzen und solche Maßnahmen gerne nutzen würden. Und nicht nur in der Kinderbetreuung, sondern auch was die Pflegeleistungen anbetrifft. Sie haben das ja zu Recht hiermit aufgeführt.
Danke. Bitte, Frau Hoheisel.
Ja, danke für die Frage. Wir haben diesen Punkt ja begrüßt und quasi die Altersspanne anzugleichen, also auf Kinder bis einschließlich 13 die Möglichkeit zu erweitern eines steuerfreien Arbeitgeberzuschusses und haben gleichzeitig Vorschläge gemacht, was wir uns noch vorstellen könnten, was in diesem Bereich fallen sollte, nämlich auch so etwas wie ergänzende Kinderbetreuung, die im Haushalt der Familien stattfindet, was zu den Randzeiten quasi eine Lösung sein kann für Betreuungslücken oder auch Hol- und Bringdienste. Also wenn jetzt gerade Alleinerziehende vollzeiterwerbstätig nachmittags quasi nicht das Kind abholen können, um es zum Sport zu bringen oder
zum Arzttermin, was auch immer, dass das dann quasi auch bezuschusst werden kann, wenn der Arbeitgeber dadurch eine Geldleistung unterstützen möchte. Deswegen kann das eine Win-Win-Situation sein. Gleichzeitig ist es natürlich aus Arbeitnehmerinnensicht auch ein zweischneidiges Schwert. Also wir haben einen steuerfreien und auch ja sozialversicherungsfreien Zuschuss. Deswegen haben wir, ohne jetzt schon eine direkte Lösung anzubieten, betont, dass es natürlich ein Plus zum einfach zum regulären Lohn sein muss, um den es geht. Was natürlich am einfachsten klarzustellen ist, wenn einfach ein Betrieb nach Tarifvertrag bezahlt, weil dann weiß man ganz genau, was das Plus ist und was Teil einer Gehaltsverhandlung ist. Also wir kennen das ja von den, oder ich nicht, aber manche kennen es von Dienstwagen. Also wo da ja auch quasi, ist das Gehaltsbestandteil, ist das zusätzlich und das lässt sich gar nicht so richtig klar unterscheiden. Das wollen wir natürlich nicht bei Kinderbetreuungskosten. Von daher ist die Frage nach quasi auch jetzt Deckelungen, Höhe oder zeitlich oder was auch immer sehr berechtigt.
Gibt es eine Nachfrage? Alles gut. Dankeschön. Somit wären wir am Ende der Anhörung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Damen und Herren Sachverständigen, bei den Kolleginnen und Kollegen und alle, die mit anwesend waren. Die Anhörung ist geschlossen. Dankeschön.